Im Studium der messianischen Passagen im Buch Jesaja kommen wir heute zu Kapitel 40. Wir konzentrieren uns ja speziell auf die Abschnitte im Alten Testament, die das erste Kommen des Erlösers im Auge haben, wohl bewusst, dass es immer wieder so ist im Alten Testament, dass beide kommen, das Kommen zur Erlösung, zum Opfer und das zweite Kommen zur Herrschaft und zur Einführung der Gerechtigkeit hier auf Erden im gleichen Abschnitt zusammen behandelt wird. Und das werden wir auch sehr deutlich wieder finden in Jesaja 40. Wir lesen einfach mal die Verse 1 bis 11.
Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalem und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet, dass seine Schuld abgetragen ist. Denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für all seine Sünden. Eine Stimme ruft: In der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Höckerige soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn der Mund des Herrn hat geredet. Eine Stimme spricht: Rufe. Und ich sage: Was soll ich rufen? Alles Fleisch ist Gras und all seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Fürwahr, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Auf einen hohen Berg steig hinauf, du Freudenbotin Zion. Erhebe mit Macht deine Stimme, du Freudenbotin Jerusalem. Erhebe sie, fürchte dich nicht. Sprich zu den Städten Judas: Siehe, da, euer Gott. Siehe, der Herr, Herr, kommt mit Kraft und sein Arm übt die Herrschaft über ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten.
Ja, danke, noch bis dahin. Es ist ja so, das Buch Jesaja ist das längste Prophetenbuch, das wir haben, mit 66 Kapiteln. Ist es das umfangreichste prophetische Buch der Bibel. Und es ist ganz offensichtlich so, dass Jesaja zweigeteilt ist. Also Teil 1, Kapitel 1 bis 39 und mit Kapitel 40 beginnt ein neuer Teil bis 66. Übrigens, am Schluss des ersten Teiles, das sind die Kapitel 36 bis 39, da haben wir die Geschichte von König Hiskia. Der König war zur Zeit von Jesaja. Es geht da um die Bedrohung des jüdischen Königreiches und in Sonderheit der Hauptstadt Jerusalem durch Assyrien. Und es ist eben so, besonders im ersten Teil von Jesaja ist Assyrien der große Feind Israels, der immer wieder vorgestellt wird. Und zwar eben nicht nur für die Zeit von Jesaja selbst, sondern auch für die Endzeit. Aber weil es eben zur Zeit Jesaja selbst die große Bedrohung war, spielt eben die Zeit von Hiskia eine so große Rolle im Propheten Jesaja. Und die Rettung, die König Hiskia, das Königreich Juda, Jerusalem, damals zur Zeit von Juda durch Gottes direktes Eingreifen erlebt hatte, war ein wie ein Unterpfand, eine Bestätigung, dass Gott, wenn der schlimmste Angriff von Assyrien in der Endzeit gegen Israel kommen wird, dass Gott eben auch dann eingreifen wird und diesen Feind schließlich vernichten wird. Und nur nebenbei gesagt, was ist Assyrien in der Endzeit? Es entspricht in der Beschreibung genau dem, was Daniel beschreibt in Daniel 11, ab Vers 36 und folgende. Dort wird dieser Feind genannt der König des Nordens. Und in der erfüllten Prophetie war der König des Nordens immer Syrien, das heißt Syrien, Libanon, aber eben Großsyrien. Und das war in der erfüllten Prophetie, war das das ganze Gebiet von Libanon, Syrien bis nach Pakistan. Das ist also das, was heute in diesem Bereich alles islamische Welt ist. Bis in die südlichen Teile vor der ehemaligen Sowjetunion, also mit diesen muslimischen Republiken. Das ist der König des Nordens, Assyrien, und das wird die schreckliche Bedrohung der Endzeit sein. Und eben der erste Teil von Jesaja zeigt, Gott wird sein Volk zwar durch eine ganz, ganz schwere Not hindurchführen, als Antwort dafür, dass die Masse den Messias verworfen hatte. Aber schließlich wird der Messias selber kommen, Assyrien vernichten und Gerechtigkeit bringen. Und jetzt schließt eben Kapitel 40 mit dem neuen Teil genau da an, und darum beginnt das wie ein Trostbuch. Kapitel 40, 1. Liest nochmals jemand.
Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, denn sie hat von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen, für alle ihre Sünden.
Jawohl. In Daniel 9 wird ja gesagt, als Antwort auf die Ermordung des Messias, das hatten wir auch schon behandelt, diese Stelle, wird Jerusalem und der Tempel zerstört werden. Und das hat sich ja im Jahr 70 nach Christus erfüllt. Und dann wird es Krieg und Verwüstung geben bis in die Endzeit. Und der Abschluss dieses Gerichtes wird sein, der Verwüster, der überfluten wird. Und das ist eine sehr typische Beschreibung des letzten Angriffs von Assyrien. Israel wird überrannt werden, aber dann wird der Herr Jesus kommen und eben sein Volk befreien. Und so wird eigentlich hier angespielt darauf, wenn es heißt, dass ihre Mühsal vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, dass sie von der Hand des Herrn Zwiefältiges empfangen hat für alle ihre Sünden. Das ist eigentlich diese ganze Folge ab dem Jahr 70 nach Christus, die ganzen Verfolgungen der Juden bis in die Endzeit und was noch kommen wird mit der islamischen Welt unter der Führung von Syrien. Aber dann ist Schluss. Und hier haben wir eben den Aufruf Gottes, dass jetzt sein Volk getröstet werden soll. Jetzt ist alle Mühsal vorbei. Also, Jesaja 40 stellt uns, kann man sagen, gerade ans Ende der großen Drangsalszeit, die für uns noch etwas zukünftig ist. Der Jesus kommt wieder als König und man ruft auf, ganz allgemein, dieses Volk, das so viel Not durch diese vergangenen 2000 Jahre hindurch erlebt hat, das soll jetzt getröstet werden. Welcher Vers in Jesaja 40, 1 bis 12 oder 11, wo wir gelesen haben, bezieht sich ganz, ganz eindeutig auf das zweite Kommen des Herrn Jesus als König der Welt?
Vers 5.
Das ist nicht so ganz eindeutig. Noch eindeutiger, jetzt in diesen Versen. 11 ist auch noch nicht so ganz eindeutig im Licht von Johannes 10, der Herr Jesus, der sich als der gute Hirte vorstellt. Aber ich habe es schon gehört, Vers 10, ja. Liest jemand bitte Vers 10?
Siehe, der Herr kommt mit Kraft. Belohnung geht vor ihm her.
Jawohl. Also der Ausdruck, sein Arm übt Herrschaft für ihn. Das ist ganz klar. Das ist das zweite Kommen, wenn der Herr Jesus erscheinen wird als König der Welt und auch als Richter. Darum heißt es, und seine Vergeltung geht vor ihm her. Und dann wird er als Hirte regieren. Genauso wie König David als König eben ein König war, der einem Hirten entsprach. Denn David war ja ursprünglich ein Hirte. Und sein Ideal als Herrscher war eben nicht das des Jägers. Der erste Gewaltherrscher nach der Sintflut war ja Nimrod. Und der hatte ein ganz spezielles Hobby. Es war ein großer Jäger vor dem Herrn, heißt es. Und viele Gewaltherrscher in der Geschichte, die hatten so als Hobby Jagen. Und die sahen sich eben als Herrscher in der Figur des gewalttätigen Jägers. Wenn man die Palastreliefs anschaut von den alten Assyrern, in verschiedenen Museen der Welt kann man die heute noch sehen, zum Beispiel auch in Berlin, im Pergamon-Museum, ganz eindrücklich, da sieht man, die haben sich immer wieder gern dargestellt als Löwenjäger. Und zu zeigen, was sie für weltkräftige und mächtige Herrscher sie waren. Aber das Idealbild Davids war nicht der Jäger, sondern der Hirte. Und das wird eben auch sein für den Herrn Jesus. Der große Sohn Davids, Vers 11 beschreibt ihn, er wird seine Herde weiden wie ein Hirt. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinen Busen tragen. Die Säugenden wird er sanft weiden. Nicht der gewalttätige Herrscher, sondern der, der sich um seine Untertanen kümmert. Und ganz besonders um die Schwachen unter ihnen. Nun, ich habe gesagt, Vers 11 wäre nicht eindeutig das zweite Kommen, denn das bezieht sich auf beides. Der Herr Jesus war schon der Hirte zu Lebzeiten. Schlagen wir kurz auf in Johannes 10. Zu Lebzeiten bei seinem ersten Kommen. Da stellt er sich doch so vor in Johannes 10, Vers 11. Lies uns jemand bis Vers 18.
Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen. Und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen.
Danke. Also hier zeigt sich der Herr Jesus als der gute Hirte, der bereit ist, eben zu sterben für seine Schafe. Und er kündigt auch hier an, dass seine Herde, seine Untertanen, wird bestehen aus zwei Gruppen. Und zwar solche aus diesem Hof, Vers 16, was sind das für Schafe? Ja, das sind die aus dem Volk Israel, die Bekehrten aus dem Volk Israel, und dann eben sind da weitere Schafe, die nicht zu diesem Hof gehören. Das sind dann
Nationen.
Ja, also die Gläubigen aus den nichtjüdischen Nationen. Und wenn wir denken, das hat der Herr Jesus da zu Lebzeiten gesagt, in den 30er Jahren unserer Zeitrechnung, und was ist seither geschehen bis heute? Millionen von Menschen aus allen Völkern haben ihn als ihren guten Hirten, als Erlöser aufgenommen. Und wenn ich sage Millionen, übertreibe ich ja nicht. Da denkt vielleicht jemand, ja gut, es waren Millionen, die nur äußerlich Christen geworden sind in den vergangenen 2000 Jahren. Ja, das ist sehr zu bedauern. Aber wenn wir bedenken, allein in China heute, die Untergrundkirche wird ja, niemand weiß die Zahl genau, aber wird geschätzt auf ca. 80 bis 100 Millionen. Die also bereit sind, um ihres Glaubens willen verfolgt zu werden, weil sie sich nicht der offiziellen registrierten Kirche anschließen wollen. Die ist kommunistisch unterwandert und das können sie mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren, ist auch nicht biblisch und darum müssen sie im Untergrund zusammenkommen, sind bereit verfolgt zu werden, aber die Zahl ist in dieser Größenordnung. Heute. Aber das ist ja nur heute. Aber was denn in den vergangenen 2000 Jahren kam, ist das überhaupt keine Übertreibung, wenn man einfach spricht von Millionen aus allen Völkern, die den Herrn Jesus aufgenommen haben und die eben zu diesen gehören, die aus einem anderen Schafhof mit den jüdischen Gläubigen zusammengeführt worden sind. Und das ist die Gemeinde Gottes, die wahre Kirche Gottes in den vergangenen 2000 Jahren. Und in Johannes 10, Verse 27 bis 30, kann jemand noch lesen?
Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins.
Also hier wird gezeigt, die wahren Gläubigen, das sind eben die Menschen, die Schafen gleichen, die die Stimme ihres Hirten kennen. Meine Schafe hören meine Stimme, er kennt sie, sie kennen ihn, sie folgen ihm. Und da verheißt er ihnen ewiges Leben und absolute Heils, nicht nur Gewissheit, sondern Heilssicherheit. Denn er sagt, sie gehen nicht verloren, ewiglich. In der alten Elberfelder ist das nicht sperrgedruckt, weil es im Griechischen so betont ist. Im Griechischen gibt es zwei Wörter für nicht, u und mä. Und wenn man ganz speziell betonen will, dann sagt man u mä. Das ist nicht verloren. Und das ist hier der Fall. Sie gehen nicht verloren. Aber da könnte einer sagen, ja, nicht verloren, aber vielleicht später irgendwann dann nochmals. Und da wird noch hinzugefügt, nicht verloren, ewiglich. Und eine Doppelgarantie, niemand kann sie aus seiner Hand rauben und niemand kann sie aus der Hand des Vaters rauben. Und dann wird betont, dass eben der Sohn Gottes und der Vater eins sind. Wichtig, es steht nicht, ich und der Vater sind einer. Das wäre auf Griechisch heis, aber es ist sächlich hen. Und das ist ganz wichtig, denn das bedeutet, dass der Vater und der Sohn nicht eine Person sind, sondern der Sohn ist als Person unterschieden vom Vater, aber ich und der Vater sind eins, heißt, dass sie in ihrem Wesen vollkommen gleich sind. Also gleich allwissend, allmächtig, allgegenwärtig. Sehr wichtig. Denn das ist eigentlich die Basis auch für die Dreieinheitslehre der Bibel. Das Wort Dreieinheit oder Trinität kommt ja in der Bibel nie vor. Das wurde erfunden von einem römischen Juristen, von Tertullian. Der hat im Lateinischen viele christliche Begriffe geprägt. Etwa 800 Wörter sind von Tertullian, sondern von ihm ganz besonders geprägt sein. Und eines ist eben Trinitas. Und dann sagt er eben, erklärt er das so, dass Deus non unus est, sed unum est. Also Gott ist nicht einer, sondern Gott ist eins. Das ist die Dreieinheit. Es ist nicht eine Person, aber drei Personen, aber es gibt nur einen Gott. Ja, gehen wir zurück zu Jesaja 40. Also es ist klar, Vers 1 führt uns in die Endzeit, gerade in die Zeit, wo der Hirte und der Richter der Welt, siehe Vers 10, kommen wird. Und jetzt wird das jüdische Volk eben, wird dem jüdischen Volk Trost zugesprochen. Das heißt, diesem Drittel, der überleben wird. Nach Sacharja 13, Vers 8 wird ja zwei Drittel der Bevölkerung in Israel durch diesen letzten Angriff des Assyrers im Land umkommen. Aber ein Drittel wird in dieser Not nach Sacharja 13, 8 umkehren und dieser Drittel wird dann getröstet werden. Aber jetzt, Vers 3, geht der Blick des Propheten wieder zurück in die Vergangenheit auf das erste Kommen. Stimme eines Rufenden in der Wüste bahnt den Weg des Herrn. Wer ist diese Stimme eines Rufenden? Johannes der Täufer. Wieso kommt das so wie aus einer Kanone geschossen? Aus welchem Auslegungsbuch habt ihr das abgeschaut?
Johannes 1, 23.
Ah, aus der Bibel. Johannes 1, schlagen wir auf. Welche Verse liest du uns vor, Roland?
23.
Jawohl, vielleicht schon von Vers 22, ja? Oder 19 schon, besser noch 19.
Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als Juden von Jerusalem Priester und Leviten sandten, um ihn zu fragen, wer bist du? Und er bekannte es und leugnete nicht, sondern bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was denn? Bist du Elia? Und er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Nun sprachen sie zu ihm, wer bist du denn? Damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben. Was sagst du über dich selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat.
Nach Vers 24.
Die Gesandten gehörten aber zu den Pharisäern.
Ja, also hier eröffnet Johannes mit diesem gewaltigen Ereignis des Auftretens von Johannes dem Täufer in der Wüste. Das wird in allen Evangelien am Anfang gebracht, in Matthäus 3, Markus 1, Lukas 3 und eben hier Johannes 1. Und wir lesen in Matthäus 3, dass eigentlich das ganze Volk Israel in Bewegung kam, als Johannes in der Wüste auftrat. Wir müssen uns im Klaren sein, es gab ja damals keine Propheten mehr in Israel. Der letzte Schriftprophet war Malachi. Der hat das letzte Buch des Alten Testaments geschrieben, um 400 vor Christus. Es gab keine Propheten in der folgenden Zeit. Das sehen wir zum Beispiel aus dem Buch Makkabäer. Die Makkabäer behandeln die Zeit 2. Jahrhundert vor Christus. Eine schwere Zeit der Verfolgung durch den syrischen König Antiochus Epiphanes. Das sind also eben keine biblischen Bücher, die Makkabäer, sondern jüdische Bücher, Geschichtsbücher kann man sagen, die diese Zeit beschreiben. Und gerade in 1. Makkabäer 9 heißt es, und war so große Trübsal in Israel, dergleichen nicht gewesen, seitdem man keine Propheten mehr hat. Also das Fehlen der Propheten wird ausdrücklich gesagt. Damit wird auch klar, dass das Buch Makkabäer selber war nicht von einem Propheten geschrieben. Er erhebt auch nicht den Anspruch von Inspiration. Nirgends in dem Buch wird ein solcher Anspruch erhoben. Und beim zweiten Buch Makkabäer am Schluss steht sogar, es ist nicht lustig, immer Wein zu trinken oder immer Wasser, sondern ab und zu Wein und ab und zu Wasser. Und so ist es auch, wenn man eben unterschiedliches, Abwechslungsreiches liest. Und er hoffe, dass er sein Buch eben abwechslungsreich gestaltet habe. Also da wäre klar, das erhebt nicht Anspruch, Gottes Wort zu sein, sondern Unterhaltungslektüre soll das sein. Allerdings, ich muss mich hinzufügen, höhere Unterhaltungslektüre. Ja, denn es bringt wirklich eine Botschaft, wie Gott eben seinem Volk in dieser Not des 2. Jahrhunderts vor Christus beigestanden hat, als man keine Propheten mehr hatte. Und im Talmud wird wiederholt gesagt, der Talmud ist das wichtigste theologische Werk im Judentum, neben oder nach der Bibel. Und dort steht im Traktat Sanhedrin, nach dem Tod der Propheten Haggai, Zacharia und Malachi, wich der Heilige Geist von Israel. Also das war allgemeines Bewusstsein in Israel, wir haben keine Propheten Gottes mehr. Und plötzlich, um 29 nach Christus, tritt dieser Johannes auf. In der Wüste, unten in der Arava, das ist also diese Tiefebene, wo der Jordan dann gleich in das Tote Meer mündet. Übrigens, die Taufstelle von Johannes war, sagen wir, etwa 10 Kilometer entfernt von der Gemeinschaft der Qumran-Leute, die ja auch wieder nur ein paar Kilometer südlich lag von Jericho, am Nordwestende des Toten Meeres. Dort hat er getauft und das ganze Volk kam in Bewegung. Schlagen wir kurz auf Matthäus 3, um das zu sehen. Liest jemand vor Matthäus 3, 1 bis 6?
In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Denn dieser ist der, von dem durch Jesaja den Propheten geredet ist, der spricht: Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Er aber, Johannes, hatte seine Kleider aus Kamelhaar und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Nahrung aber war Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgebung des Jordan, und sie wurden von ihm im Jordan getauft, als sie ihre Sünden bekannten.
Ja, also hier wird nicht gesagt, ein paar Leute aus Jerusalem, sondern zu ihm ging hinaus Jerusalem. Also stadtweit gingen die Leute aus der Hauptstadt und ganz Judäa, die ganze judäische Landschaft und die Umgebung des Jordan, also des Jordantals. Da kamen die Leute zu ihm, bekannten ihre Sünde, ließen sich taufen, aber die Führenden, die wollten das nicht. Das liest man in den weiteren Versen. Die führenden Pharisäer und Sadduzäer waren nicht bereit, zu Johannes zu kommen, ihre persönliche Schuld zu bekennen und das mit der Taufe zu bestätigen. Aber man muss also sagen, dieser Johannes brachte das ganze Volk Israel damals in Bewegung. Und natürlich, ein Kritiker könnte sagen, ja gut, das haben die Evangelisten geschrieben, die Evangelienschreiber, aber das ist alles erfundene Sache. Ach, woher? Wir können das auch außerbiblisch belegen. Ein jüdischer Geschichtsschreiber aus dem 1. Jahrhundert, Josephus Flavius, geboren in den 30er Jahren, 37 nach Christus, war Priester in Jerusalem. Er hat mehrere Bücher geschrieben. Eines davon ist Jüdische Altertümer. Da beschreibt er die ganze jüdische Geschichte alttestamentlicher Zeit schon und dann ganz besonders seine Zeitgeschichte. Und da kommt er auch auf Johannes den Täufer zu sprechen. In Buch 18, 5, Abschnitt 2, liest man: Manche Juden waren übrigens der Ansicht, der Untergang der Streitmacht des Herodes, gemeint ist Herodes Antipas, das war dieser Mann, der seinem Bruder, die Frau seines Bruders genommen hatte, und Johannes hatte ihn mehrmals immer wieder hingewiesen, dass es absolut gegen Gottes Gebote verstößt. Und deswegen ließ ja dieser Herodes Antipas ihn schließlich enthaupten. Er hat ihn ins Gefängnis geworfen, in der Festung Machaerus, heute in Jordanien, also auf der anderen Seite des Toten Meeres. Und schließlich an diesem Geburtstag, diesem berüchtigten Geburtstag der Tochter der Herodias, hat er ihn dann enthaupten lassen. Drum, ich lese nochmals. Manche Juden waren übrigens der Ansicht, der Untergang der Streitmacht des Herodes sei nur dem Zorne Gottes zuzuschreiben, der für die Tötung Johannes des Täufers die gerechte Strafe gefordert habe. Den Letzteren nämlich hatte Herodes hinrichten lassen, obwohl er ein edler Mann war, der die Juden anhielt, nach Vollkommenheit zu streben, indem er sie ermahnte, Gerechtigkeit gegeneinander und Frömmigkeit gegen Gott zu üben und so zur Taufe zu kommen. Dann werde, verkündigte er, die Taufe Gott angenehm sein, weil sie dieselbe nur zur Heiligung des Leibes, nicht aber zur Sühne für ihre Sünden anwendeten. Also interessant, dieser Jude erklärt, übrigens Johannes der Täufer hat nicht gemeint, dass durch das Taufritual irgendetwas geschieht. Es ist nur eine äußere körperliche Reinigung, aber sie hat eine Ausdruckskraft, denn sie soll zeigen, was innerlich bereits geschehen ist. Ja, weiter. Dann werde, verkündigte er, die Taufe Gott angenehm sein, weil sie dieselbe nur zur Heiligung des Leibes, nicht aber zur Sühne für ihre Sünden anwendeten. Die Seele nämlich sei dann ja schon vorher durch ein gerechtes Leben entsündigt. Da nun infolge der wunderbaren Anziehungskraft solcher Reden eine gewaltige Menschenmenge zu Johannes strömte, fürchtete Herodes das Ansehen des Mannes, dessen Rat allgemein befolgt zu werden schien, möchte das Volk zum Aufruhr treiben und hielt es daher für besser, ihn rechtzeitig aus dem Weg zu räumen, als beim Eintritt einer Wendung der Dinge in Gefahr zu geraten und dann, wenn es zu spät sei, Reue empfinden zu müssen. Auf diesen Verdacht hin ließ also Herodes den Johannes in Ketten legen, nach der Festung Machaerus bringen, die ich oben erwähnte, und dort hinrichten. Sein Tod aber war, wie gesagt, nach der Überzeugung der Juden die Ursache, weshalb des Herodes Heer aufgerieben worden war, da Gott in seinem Zorn diese Strafe über den Tetrarchen verhängt habe. Ja, das ist ein außerbiblisches Zeugnis und stimmt so genau überein mit der Beschreibung in der Bibel, dass eben das ganze Volk Israel durch Johannes in Bewegung geriet. Und dieser Johannes hat dann wirklich auf den Herrn Jesus hingewiesen. Der Herr Jesus kam dann auch zu ihm, wollte sich taufen lassen, und für Johannes war klar, das kann ich nicht. Er ist ja sündlos, er müsste von ihm getauft werden. Aber der Herr sagt, nein, ich lasse mich auch taufen und mache mich mit allen eins, die eben so ihre Umkehr bekundet haben. Lesen wir noch aus Johannes 1, Vers 29. Ja, noch ein bisschen weiter.
Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar werde, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach, ich schaute den Geist, wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchem du sehen wirst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit Heiligen Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist.
Jawohl, jetzt sehen wir, Johannes hat also, als Jesus Christus zu ihm kam, ganz klar auf ihn hingewiesen und erklärt, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Im Judentum war das keine schwierige Sache, das zu verstehen. Das war ein Hinweis auf Jesaja 53. Darauf kommen wir später noch, wo von dem Messias gesagt wird, dass er wie ein Lamm zur Schlachtung geführt werden wird. Also da macht er klar, das ist der Messias, der für unsere Sünden nach Jesaja 53 sterben wird. Und Johannes hatte als Prophet eine Offenbarung von Gott bekommen. Gott hat gesagt, auf den du sehen wirst, wie der Geist Gottes herniederfahren wird und auf ihm bleiben wird, das ist es. Das ist der Messias. Und das hat Johannes dort erlebt, dort unten in der Wüste, und hat so den eindeutigen Beweis gehabt, Jesus Christus ist dieser verheißene Messias. Übrigens, wenn man weiterliest in Johannes 1, Vers 35, liest das noch jemand?
Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend auf Jesus, der vorbeiging, spricht er, siehe das Lamm Gottes.
Jawohl, da waren also zwei Jünger von Johannes, Jünger bedeutet Schüler, also die Studenten, der Rabbiner hat man als Jünger bezeichnet. Und da waren also zwei, kann man sagen, Schüler von Johannes dem Täufer. Die haben das gehört, dass er nochmals sagt, siehe das Lamm Gottes. Und dann wollten sie den ganzen Tag mit Jesus Christus zusammen sein. Und dann wird weiter erklärt in Johannes 1, Vers 40, Andreas, der Bruder des Simon, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten. Und dann kann jemand noch Vers 41 lesen, bis 42.
Und dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird Stein.
Ja, also Andreas, der Bruder von Simon Petrus, war ein Johannesjünger. Hat das also dort in der Arava unten erlebt, wie Johannes der Täufer den Messias geoffenbart hat. Und darauf holte er seinen Bruder, der war auch dort, auf Besuch, nicht wahr? Sie waren ja Fischer. Aus welcher Gegend?
See Genezareth.
Und zwar, wo waren Sie wohnhaft beide?
Kapernaum.
In Kapernaum. Kapernaum und gebürtig? Aus Bethsaida. Also die Evangelien sagen, eigentlich waren Sie aus Bethsaida. Das ist ein Ort am Nordostufer des Sees Genezareth. Heute ein Sumpf. Aber die Ruinen sind im Sumpf zu finden. Und am Nordwestufer ist Kapernaum. Also Andreas und Petrus wuchsen auf in Bethsaida, Haus des Fischens bedeutet das, sind dann nach Kapernaum umgezogen und dort hatte Petrus ein großes Haus. Aber Johannes 1 berichtet, wie die ganz woanders waren, als Johannes der Täufer auftrat. Die haben da diese Reise gemacht bis zum Toten Meer. Und da haben beide die Begegnung mit dem Messias gehabt. Andreas zuerst, der dann seinen Bruder zu Jesus führt. Das war, kann man sagen, die Bekehrung des Petrus. Wir haben den Messias gefunden und er führte ihn zu Jesus. Ja, und jetzt, warum betone ich das immer wieder mit dieser Arava? Aus dem Grund, in Jesaja 40, Vers 3, da haben wir gelesen, Stimme eines Rufenden, in der Wüste bahnet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Und für Steppe steht im Hebräischen Arava. Aber das ist, Arava ist nicht irgendeine Steppe, sondern es ist ein geografischer Begriff, der meint die Steppe der Tiefebene des Jordans und des Toten Meeres. Das ist die Arava. Das ist so ein Vorteil gegenüber früher. In älteren Übersetzungen sind oft so geografische Namen übersetzt worden, was sie gerade wörtlich heißen. Also eben Arava ist eine Steppe. Aber es ist ein geografisch fixierter Begriff, nur die Steppe der Tiefebene. Und zum Beispiel sieht man es auch im Buch Josua. Oft haben ältere Übersetzungen, da wird gesprochen von der Niederung, wo die Kananiter waren. Aber für Niederung steht dann Schefela. Und das ist auch ein ganz besonderes Tiefgebiet, nämlich das Tiefland entlang dem Mittelmeer, westlich der judäischen Berge. Also Tel Aviv, am Gazastreifen, das gehört zu Schefela. Und mit der Staatsgründung Israels 1948 ist ja natürlich vieles, hat sich vieles geändert. Man ist viel mehr so ganz bewusst geworden, was die Geografie Israels anbetrifft. Und darum heute kann man vielen Leuten sagen Araber, und sie wissen, was das ist, und sie wissen, was die Schefela ist, weil sie schon mal da waren, eine Reise mitgemacht haben. Das sind heute ganz konkrete Begriffe. Und das sollte man eben bei Überarbeitungen der Bibel ausnutzen. Und da wird vieles noch viel plastischer und klarer. Also wenn man hier sagt, ebnet in der Araba eine Straße für unseren Gott. Aha, das heißt also, diese Stimme eines Rufenden, der wird nicht irgendwo in einer Wüste auftreten, sondern dort beim Jordan unten, beim Toten Meer in dieser Ebene. Und genau dort trat Johannes der Täufer auf. Also er hatte den Auftrag, den Weg Gottes zu bahnen, aber im übertragenen Sinn, nicht wahr, die Herzen der Menschen waren blockiert durch Sünde. Und nun mussten diese Blockaden weggetan werden, damit gebahnte Straßen in den Herzen entstehen. Schlagen wir dazu auf, damit das noch viel plastischer und klarer, Psalm 84. Also der Vorläufer des Messias, die Stimme eines Rufenden in der Wüste, der sollte nicht ein Straßenbauer sein, im wörtlichen Sinn, aber im übertragenen Sinn. Liest jemand Psalm 84, Vers 6.
Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind.
Ja. Also darum rief Johannes das ganze Volk zur Buße auf. Wenn wir unsere persönliche Schuld vor Gott ordnen, dann werden die Blockaden in unserem Herz beseitigt. Dann wird ein Weg bereit gemacht für den Erlöser. Und darum steht dann auch in Jesaja 40, Vers 4, auch das ist im übertragenen Sinn zu verstehen. Wer liest?
Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden, und was hügelig ist, zur Ebene.
Ja, also alles wird eingeebnet, kann man sagen. Alles wird gebahnt, damit der Herr eben Zutritt hat zu den Herzen der Menschen.
Noch eine Beobachtung.
Wie?
Ich habe noch eine Frage. Oder
ja.
Beobachtung. Am Ende von Vers 3 steht der Ausdruck für unseren Gott. In allen Zitaten in den vier Evangelien, also in Matthäus, Markus und Johannes, endet das Zitat genau davor. Also dieses
Jawohl.
Für unseren Gott kommt nicht mehr. Und selbst Lukas, der noch 4 und 5 auch zitiert, hat diesen Ausdruck nicht. Also ich denke, das deckt sich eigentlich mit dem, was du gesagt hast, dass das Volk damals Gott ja gar nicht mehr als unseren Gott kannte.
Und eben hier wird es aus der Perspektive gesagt, die wirklich in Beziehung zu Gott stehen, oder? Und darum heißt es für unseren Gott. Und das war aber die Aufgabe von Johannes, eben das Volk vorzubereiten, die Blockaden zu lösen, damit dann eben der Herr in Erscheinung treten konnte. Und sein Erscheinen wird dann in Vers 5 beschrieben. Wer liest? Noch Vers 5.
und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren, und alles Fleisch miteinander wird sie sehen, denn der Mund des Herrn hat geredet.
Jawohl. Und jetzt schauen wir, wie ein Zeitgenosse das Kommen des Herrn Jesus beschrieben hat. Und zwar einer, in dessen Herzen gebahnte Wege waren. Der Schreiber des Johannesevangeliums. Lesen wir Johannes 1, 14 bis 18.
Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommende ist mir vor, denn er war vor mir. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade.
Ja, bis 18.
Denn das Gesetz wurde durch Moses gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht.
Ja, also Johannes kann bezeugen, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das entspricht hier, und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen. Aber hier ist man vielleicht überrascht, ja, warum heißt es nicht, die Herrlichkeit des Messias wird sich offenbaren, die Herrlichkeit des Herrn? Nun, der Messias wird im Alten Testament bereits angekündigt, als dass er Gott ist. Das haben wir schon mehrmals gesehen, auch schon in Jesaja 9, Vers 6 zum Beispiel: Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und dann heißt es, man nennt seinen Namen starker Gott. Also die Menschheit des Messias wird bezeugt, ein Kind ist uns geboren, und seine Gottheit, man nennt seinen Namen starker Gott. Das Alte Testament macht klar, der Messias wird Mensch sein und gleichzeitig Gott sein. Und Johannes bezeugt das sehr klar, denn er sagt in Johannes 1, Vers 18, wo wir gelesen haben: Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Im Griechischen ist der ist hoon, das heißt der Seiende im Schoß des Vaters. Und das ist in der Septuaginta-Übersetzung, in der ältesten griechischen Übersetzung von Juden im 3. Jahrhundert vor Christus gemacht, ist das eine Umschreibung für den Gottesnamen Yahweh, der Seiende, Ho'on. Und hier wird er genannt, der eingeborene Sohn, der Seiende im Schoß des Vaters. Und dieser Ausdruck der Seiende ist gerade ein Hinweis auf eben seine ewige Existenz, ohne Anfang und ohne Ende. Wir sehen also, das Johannes-Evangelium hat da am Anfang einen sehr, sehr direkten Bezug zu Jesaja 40.
Jetzt habe ich mal eine Frage.
Ja?
Bisher meinte ich verstanden zu haben, dass wenn jetzt in der Elberfelder oder in der Lutherbibel das Wort Herr gesperrt steht,
ja,
dass im Urtext dann das Wort Yahweh auftritt, also der Ewige.
Das ist richtig so. Genau, also in Jesaja 40, Vers 10 steht auf Hebräisch: Siehe, Adonai, Yahweh, kommt mit Kraft. Ja. Adonai heißt der Herr, also in der Luther mit normalen Buchstaben. Und den Yahweh Das heißt, der Seiende, der Unwandelbare, das umschreibt er mit Großbuchstaben H-E-E-R. Herr. Aber eben schon zuvor in Vers 5, und die Herrlichkeit Jahwes wird sich offenbaren. Schon dort haben wir es. Und wir sehen also einen sehr direkten Bezug zu Johannes 1, wo wir gerade in Johannes 1 das Auftreten von Johannes dem Täufer unten in der Wüste, in der Arava finden. Stimme eines Rufen in der Wüste, bahnet in der Arava einen Weg. Und dann Jesaja 40 sagt, und dann wird sich die Herrlichkeit des Herrn offenbaren. Und in Johannes 1 wird erklärt, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Und dann wird erklärt, und das ist der Seiende. Ho-on. Übrigens wird die ewige Gottheit Christi noch mehr betont in Johannes 1, denn das Ganze beginnt ja schon mit, im Anfang war das Wort. Und so weiter. Der Begriff Wort ist im Judentum auch ein Ersatzname für den unaussprechlichen Gottesnamen. Nicht wahr? Yahweh hat man bereits in vorchristlicher Zeit begonnen zu vermeiden im Judentum. In der Synagoge hat man normalerweise beim Vorlesen des Alten Testaments, immer wenn diese Buchstaben J-H-W-H kamen, Yahweh, hat man, um ja nicht den Namen Yahwehs zu missbrauchen, drittes Gebot, oder unwürdig auszusprechen, drittes Gebot, da hat man eben ersetzt mit Adonai. Man hat den Namen gar nicht gelesen, sondern ersetzt mit Herr. Und von daher ist es eben, dass die Lutherbibel, immer wo Yahweh steht, der Ersatzname Herr kommt. Aber im Judentum hat man noch andere Ersatznamen benutzt für Yahweh. Und eine davon ist Memra, das Wort. Das kommt sehr häufig vor in den aramäischen Übersetzungen des Judentums. Also in jeder Rabbinerbibel ist das so, man hat mit den größten Buchstaben geschrieben den Text des Alten Testaments, und dann etwas kleiner hat man die aramäischen Übersetzungen des Alten Testaments und noch kleiner dann verschiedene Auslegungskommentare. Je nach Bedeutung mit größeren Buchstaben und wenn weniger bedeutend noch kleiner. So ist es immer abgedruckt. Man hat alles quasi auf einen Blick beieinander, eine ganze Reihe Kommentare, die aramäischen Übersetzungen und dann eben der Grundtext. Und da hat man in den Targumim, so nennt man die aramäischen Übertragungen, hat man sehr oft, wenn Yahweh steht im hebräischen Text, steht Memra Adonai, das Wort des Herrn. Also das Wort ist effektiv ein Ersatzname für Yahweh. Und jetzt beginnt das Johannes-Evangelium, in Anfang war das Wort. Als Jude weiß man sofort Memra. Und das Wort war bei Gott. Ja, natürlich. Es ist ganz eigenartig, dass Memra Adonai im Alten Testament in den aramäischen Übersetzungen immer wieder wie eine Person ist, die unterschieden wird von Gott. Und trotzdem Gott ist. Komisch, ja? Ja, man hatte eben das Wissen um die Trinität schon in alttestamentlicher Zeit. Und darum steht hier also hier, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und dann Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Also, Yahweh wurde Mensch. Und zwar der Sohn, nicht der Vater wurde Mensch. Nicht der Heilige Geist wurde Mensch, sondern der Sohn wurde Mensch. Aber Yahweh wurde Mensch und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, die Herrlichkeit als eines Eingeborenen. Und so kommen wir zurück zu Jesaja 40.
Vielleicht kommt meine Schwierigkeit woanders her.
Ja?
Ich habe gerade nochmal verglichen, die beiden Bibeln. In der Elberfelder steht, siehe, der Herr kommt mit Kraft und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. In der Lutherbibel ist es schwieriger. Da steht, siehe, da ist Gott der Herr, er kommt gewaltig. Ach nee, und sein Arm wird herrscht auf den Zehnten. Das heißt, dann ist mit dem Arm eigentlich Jesu gemeint. Das heißt, es wäre der Ewige und Jesus kommen gemeinsam.
Nein, es ist doch so, das sind diese sogenannten Anthropomorphismen. Also Ausdrücke für Gott, die menschlich erscheinen. Oder die Bibel spricht über Gottes Augen. Die Augen des Herrn durchwandern die ganze Erde. Oder es wird gesprochen über die Ohren des Herrn. Oder es wird gesprochen eben über seinen starken Arm. Aber das sind natürlich übertragene Ausdrücke, um zu zeigen, der Ewige ist ein Gott, der handelt, der eingreift. Der Ewige ist ein Gott, der wirklich alles wahrnimmt. Darum die Augen. Aber wir müssen das nicht vermenschlichen.
Aber es geht weiter. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. An anderer Stelle von Jesaja 53 ist es, glaube ich, es werden ihm die vielen Starken zum Raube gegeben, als Preis dafür für das Opfer, was er gebracht hat.
Ja.
Es wäre also sozusagen sein Raub, sein Lohn. Und er wird seine Herde weiden, da hast du gerade vorhin den Bezug hergestellt, zum Johannestext mit dem Lämmern.
Ja, genau.
Also von dem her würde es ist ein starke Bezüge da auf Jesus Christus.
Oder? Ja, natürlich. Also da sind wir uns im Klaren. In Jesaja 40, Vers 10, der Herr Jahwe, das ist der Sohn, der kommt und herrschen wird. Es ist eben so, im Alten Testament kann man nicht einfach sagen, wenn Jahwe vorkommt, dann ist es der Vater. Man kann auch nicht sagen, wenn Jahwe vorkommt, dann ist es der Sohn. Man muss genau schauen, an welcher Stelle. Und man kann also sagen, der Vater wird Jahwe genannt, der Sohn und der Heilige Geist. Und oft ist einfach Jahwe, und dann ist es aber gemeint, ist effektiv der dreieine Gott. Aber hier wird klar, der kommen wird und herrschen wird, der dann als Hirt die Lämmer tragen und leiten wird, das ist der Sohn Gottes. Und zum Beispiel in Sacharja 12 sehen wir das auch sehr schön. Der erste Vers heißt Ausspruch Jahwes. Und dann ist also alles von Kapitel 12, 13, 14 ist alles Ausspruch des Ewigen. Aber in Kapitel 12, Vers 8 heißt es, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Na, das ist klar. Also Jahwe ist der Sohn. Der Mensch wurde und dann als Mensch durchbohrt wurde von einem Soldaten am Kreuz. Aber der Satz geht weiter. Ist gar noch nicht fertig. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und werden über ihn wehklagen, wie man wehklagt über den Eingeborenen. Ja, jetzt wird plötzlich über den Durchbohrten gesprochen. Ja, es spricht immer noch Jahwe. Aber jetzt spricht der Vater über den Sohn. Merken wir also, dass im Satz kann es sogar wechseln. Es spricht immer noch Jahwe, aber da kann man ganz klar unterscheiden. Im ersten Satzteil ist es der Sohn, im zweiten Satzteil wird über den Sohn gesprochen von Jahwe, dann ist es der Vater. Ja, jetzt wollen wir noch schließen vor der Pause. Ich möchte nur noch eben betonen, jetzt sind wir stehen geblieben bei Jesaja 40, Vers 5, und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Also das haben die Jünger sehr eindrücklich erlebt, wie wir das in Johannes 1 gesehen haben. Und ich habe eben den Bezug noch gemacht zu Andreas und Petrus, wie die den Herrn dort unten in der Wüste kennengelernt haben. Wie ging es weiter? Sie gingen dann später wieder zurück. Sie waren ja berufstätig in Kapernaum. Und danach ist der Herr von Nazareth umgezogen nach Kapernaum. Er nahm in dieser Stadt Wohnsitz und von da an begann er dann öffentlich zu predigen. Und wir lesen dann in Matthäus 4, wo dieser Umzug von Nazareth nach Kapernaum beschrieben wird, lesen wir weiter, dass der Herr dem Ufer des Sees Genezareth entlang ging. Und da sah er Petrus und sein Bruder Andreas, wie sie am Fischen waren. Und er sagt ihnen, kommt, folget mir nach. Und sie verlassen alles und gehen ihm nach. Manche Bibelleser sind der Meinung, wenn sie das lesen, das war die erste Begegnung. Das war eben nicht die erste Begegnung. All das mit der Stimme eines Rufenden in der Wüste, das ging voraus. Dort hat alles begonnen. Und dann Szenenwechsel in Galiläa. Später kommt der Herr da nach Enjeva. Das ist der Hafen gerade neben Kapernaum. Wir wissen ganz genau, wo das ist. Man hat den Hafen gefunden von Kapernaum. Das können wir genau sagen, da, am See Genezareth, war das wo sie berufen wurden. Und da hat der Herr eben den bereits bekehrten Andreas, der sagen konnte, wir haben den Messias gefunden. Und den bereits bekehrten Petrus, dem der Herr sagen kann, du wirst Petrus heißen, ein Stein. Ein Stein an dem kommenden neuen Gebäude der Gemeinde. Die beruft er dann praktisch in den Dienst. Dann geht er ein bisschen weiter, immer noch in Engeva, daneben neben Kapernaum. Und dann sieht er noch zwei Brüder. Matthäus 4 berichtet darüber. Wer ist das?
Jakobus
und Johannes. Und das ist dann eben dieser Johannes, der dann auch das Johannesevangelium geschrieben hat. Also Johannes gehörte mit zu den allerersten Zeugen. Und da war ein ganz direkter Bezug zu diesem großartigen Erlebnis, das Auftreten von Johannes dem Täufer in der Araba unten, das ganz Israel in Bewegung gebracht hat. Aber leider, schlussendlich war nur ein kleiner Überrest, der wirklich dem Messias nachgefolgt ist. Die ganze Masse kam in Bewegung, aber das hat bei der großen Masse nicht gehalten. Da sehen wir, wie trügerisch eben die Volksmasse ist. Mal so, mal begeistert da, aber das, was zählt, ist das, was wirklich hält. Und Johannes war so einer. Der hat sein Evangelium geschrieben um etwa 98 nach Christus. Als alter Mann. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Das war mehr als 60 Jahre später, nicht wahr? Bei ihm hat das gehalten und er hat wirklich erkannt, das ist der Ewige, der Mensch geworden ist. Das Wort, das Fleisch wurde. Gut, jetzt machen wir Pause. 20 Minuten. Ein kleiner Nachtrag. Ich hatte ja aus Josephus Flavius jüdische Altertümer zitiert. Da wurde ich gefragt in der Pause, ob man das immer noch kriegt. Kein Problem. Auf Deutsch kann man zum Beispiel diese Ausgabe preisgünstig finden. Das ist also jüdische Altertümer von Heinrich Clemens übersetzt, erschienen im Fourier Verlag Wiesbaden. Also über das Internet, über den Buchhandel sollte man das finden. Das sind all die 20 Bücher sind da in einem Band zusammen. Dann separat kann man auch das Buch Der jüdische Krieg kriegen. Das ist dieser Augenzeugenbericht über den Untergang Jerusalems im Jahr 70. Also sehr, sehr zu empfehlen und aufschlussreich als Hintergrundgeschichte der Zeit des Neuen Testaments und gerade unmittelbar danach. Ja, jetzt haben wir Jesaja 40, die ersten 11 Verse zusammen angeschaut. Vielleicht, weil wir gerade dran waren, noch eine Bemerkung zu den Versen 6 bis 8. Nicht wahr? Die Menschheit wird dort genannt Fleisch. Alles Fleisch wird die Herrlichkeit des Herrn sehen. Vers 5. Und dann wird noch eine Botschaft gegeben ab Vers 6. Und die Botschaft heißt, alles Fleisch ist Gras und alles eine Anmut wie die Blume des Feldes. Hier wird so betont, wie vergänglich eben der Mensch ist und dass er in seiner Vergänglichkeit der Schönheit der Pflanzenwelt gleicht, die ja eine sehr große Schönheit entfalten kann, aber sie ist immer so kurz. Wenn man denkt, wie kurz eine Blume blüht und dann wieder verwelkt. Und so ist es auch mit der Schönheit des Menschen. Der Mensch kann in ganz ungewöhnlicher Schönheit eben erscheinen, aber wie schnell geht das, bis diese Schönheit verblüht ist? Und das ist so demütigend, oder? Gerade für Menschen, die sagen wir, überdurchschnittlich schön sind und da vergehen ein paar Jahre und dann merkt man schon, jetzt kommen schon die Risse in der Schönheit und ja, es ist einfach so, das geht so schnell. Ich habe mir auch schon so Gedanken gemacht, also wenigstens mit der Stimme ist es nicht so schlimm. Ja, also mit der Stimme da, wenn man eine schöne Stimme hat, das kann unter Umständen noch ziemlich bis ins hohe Alter gehen, aber dann plötzlich, wenn das Vibrato dann unfreiwillig kommt und zu langsam, dann ist auch nicht mehr gut. Ja? Und darum steht ja auch in Prediger 12, wo der alte Mensch, der alternde Mensch beschrieben wird, dass der alte Mensch beim Gesang des Vogels aufsteht. Eben, weil er merkt, meine Stimme ist vorbei, aber der Vogel kann immer noch so schön singen. Und mit den Händen ist es ja auch so, es gibt manche, die sind gute Geiger geblieben bis ins Alter. Ich war als Kind Schüler bei einem Virtuosen, bei Radovan Lorkovic, und ich habe ihn vor kurzem wieder besucht, und er ist vielleicht so 80 Jahre alt, und er sagt, also heute spiele er das besser als früher. Ja, das ist schön, ne? Aber eben, und der Moment kommt auch, was dann vorbei ist. Aber mit der Schönheit ist es eben so, dass im Allgemeinen ist das noch früher ist es vorbei. Und das ist eben sehr demütigend für uns Menschen. Aber das müssen wir anerkennen, und um zu sehen, wo die wahren Werte, die bleibenden Werte sind. Liest jemand nochmals Vers 6 bis 8? Ja, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Dieser Kontrast, die Bibel wird bleiben. Generationen vergehen, eine um die andere, aber das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Und das ist doch auch so schön, gerade in Verbindung mit Jesaja. Wenn man denkt, 1947 in der ersten Höhle von Qumran kamen die ersten Manuskripte aus vorchristlicher Zeit ans Licht, und dabei war die vollständige Jesaja-Rolle aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Plötzlich hatte man Zugang zu großen Bibelteilen, die 1000 Jahre älter waren, als was man bis anhin, bis 1947, zur Verfügung hatte. Und da konnte man untersuchen, wie genau ist die Bibel überliefert worden, und musste sagen, das ist fantastisch. Also wir können heute wirklich belegen, wie präzise die Bibel eben aus vorchristlicher Zeit bis in unsere Zeit überliefert worden ist. Und gerade in dieser Jesaja-Rolle ist natürlich Vers 8 auch mit enthalten. Udvar Elohenu Yakum Leolam. Aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. So hat Gott in unserer Zeit ein ganz besonderes Zeugnis eben für das Bleiben des Wortes Gottes gegeben, gerade durch die Entdeckung der Qumran-Höhlen, dort unten in der Arava. Ja. Da ganz in der Nähe, wo Johannes der Täufer eben den Weg des Herrn in der Wüste gebahnt hat. Und nach der Höhle 1 kamen ja dann die weiteren Funde, Höhle 2, 3, 4 bis 11. Und zwar in den Jahren 1947 bis 1956. Ja, eben das einfach noch als Ergänzung. Vielleicht noch ein Punkt. Ich habe gesagt, mit Jesaja 40 beginnt quasi das Trostbuch. Aber da muss ich natürlich betonen, damit das völlig klar ist, es gibt nur ein Buch Jesaja. Und Jesaja hat alle 66 Kapitel geschrieben. Und es ist auch so, das Neue Testament bezeugt das klar, es wird aus mehreren Teilen wird zitiert, und es wird klar gesagt, Jesaja hat gesagt. Aber in der liberalen Theologie hat man ja begonnen, Jesaja aufzuspalten. Man hat gesagt, nein, ab Kapitel 40, das ist ein anderer, der das geschrieben hat. Das ist der Deutero-Jesaja, der zweite Jesaja. Und später hat man dann noch weiter aufgesplittet, ab Kapitel 55 noch einen dritten Jesaja. Aber man hat dann auch später noch mehr auch der erste Teil wurde nicht gesehen als eine Einheit, sondern hat auch dort wieder versucht, alles aufzusplittern. So wurde Gottes Wort von innen her, wollte man das aufreißen und zerstören. Jetzt ist noch interessant in der Jesaja-Rolle, der Vollständige aus Qumran, aus dem 2. Jahrhundert vor Christus, also aus einer Zeit, wo man noch hätte etwas wissen sollen, dass Jesaja von mehreren Leuten geschrieben worden war, ja? Da beginnt Jesaja 40, 1, Nachamu, Nachamu, Ami, tröstet, tröstet mein Volk, beginnt bei der letzten Zeile der Kolumne, wo Jesaja 39 endet. Also der hat mit Jesaja 40, 1, hat er nicht quasi sich gesagt, so, jetzt ist er fertig, der Text von Kapitel 39, die Kapiteleinteilung gab es ja noch nicht, ist jetzt da fertig, und jetzt kommt ja das neue Trostbuch von Deutero-Jesaja, ja, beginnen wir oben mit einer neuen Zeile und einer neuen Kolumne, nicht? Der beginnt Kapitel 40, 1, unten auf der alten Kolumne. Also ein klares Zeugnis, dass das Buch ganz klar als Einheit bekannt war, damals, als man noch viel näher am Ursprünglichen war. Und was sind das für Leute, die 2700 Jahre später die Dinge besser wissen wollen, als die Leute damals in der Antike. Und warum wollte man eigentlich zwei? Es wird immer behauptet, ja, der zweite Jesaja, der hat einen ganz anderen Wortschatz als in den ersten 39 Kapiteln. Aha. Ja, und das Thema ist das gleiche. Nein. Ja gut, also wenn ich über etwas ganz anderes schreibe, habe ich auch einen anderen Wortschatz. Also wenn ich ein Buch schreibe, sagen wir eine Auslegung von Hesekiel, da habe ich einen ganz anderen Wortschatz, als wenn ich ein Buch schreibe über Rockmusik. Ja, da wird man plötzlich Wörter finden, die hat man in meinem Hesekiel-Kommentar nie gefunden. Ist ja ganz klar, je nach Thema benutzt man auch einen anderen Wortschatz. Und es ist so, ab Jesaja 40 und folgende steht Gottes Gnade viel mehr im Vordergrund. Nicht nur, aber viel mehr. Und in dem ersten Teil steht Gottes Gericht mehr im Vordergrund. Nicht nur, aber der Akzent liegt sehr stark dort drauf. Ja, und der wahre Grund, warum man eben Jesaja aufspalten wollte, findet sich wo? In Kapitel 44. Am Schluss von Kapitel 44 wird Gott vorgestellt als der, der die Zukunft weiß, im Gegensatz zu den Lügnern und Wahrsagern. Und dann wird erklärt, woran man das zum Beispiel sehen kann. Liest jemand Vers 28, 44, 28 bis 45, 2.
Der von Kyros spricht, er ist mein Hirte. Er wird all meinen Willen ausführen und zu Jerusalem sagen, werde gebaut und zum Tempel werde gegründet. So spricht der Herr zu Kyros, seinem Gesalbten, dessen rechte Hand ich ergriffen habe, um Völker vor ihm niederzuwerfen und die Lenden der Könige
ja, bis dahin, das reicht. Also, hier wird Kyros prophezeit, der befehlen wird, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird und auch der Tempel in Jerusalem. Kyros 45,1, der viele Völker niederwerfen wird. Nun, dieser Kyros hat im Jahr 539 vor Christus Babylon erobert. Und dann hat er den Juden die Erlaubnis gegeben, ihr dürft aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehren in euer Land, ihr könnt Jerusalem wieder aufbauen und auch den Tempel. Man muss sich das vorstellen, aber Jesaja lebte ja um 740 bis 700 vor Christus in diesem Bereich. Und jetzt spricht er also von einer Person, die es gar noch nicht gibt. mit Namen, Kyros. Und der erscheint dann, sagen wir, 170 Jahre später in der Geschichte. Und zur Zeit von Jesaja stand Jerusalem, stand der salomonische Tempel. Und da wird schon gesagt, dieser Kyros wird dann einmal sagen, Jerusalem soll wieder aufgebaut werden und der Tempel soll auch wieder gebaut werden. In der Zwischenzeit wurde dann tatsächlich Jerusalem zerstört durch die Babylonier und der persische König Kores hat dann den Wiederaufbau angeordnet. Also, das ist ja gewaltige Prophetie. Und was so präzise, nicht wie die Wahrsager, oder? Die sagen alles so schwammig wie möglich und so wenige Details wie möglich und dann auch noch so Klauseln, dass man dann sagen kann im Nachhinein, ja, aber wir haben gesagt, es ist natürlich auch möglich, dass es noch so, ja? So ähnlich wie diese Anekdote von einem antiken König, der zum Orakel von Delphi ging und wissen wollte, ob er den Krieg führen sollte, gefragt, wie kommt das raus, wenn ich Krieg führe gegen dieses Volk? Und das Orakel hat gesagt, du wirst ein Königreich zerstören. Ermutigt durch die Prophetie von Delphi, ging er in den Krieg und verlor jämmerlich. Dann, so ähnlich wie heute, nicht wahr, Garantie oder Geld zurück, und zufrieden oder Geld zurück, und da geht er wieder zum Orakel und sagt, aber ihr habt mir gesagt, ich werde ein Königreich zerstören, jetzt habe ich verloren. Und die haben ihm gesagt, ja, wir haben dir nicht gesagt, welches Königreich. Nur, er wird ein Königreich zerstören, aber es war halt dummerweise gerade sein eigenes. Ja, das ist die Art der Wahrsager, aber hier haben wir eben den Gott, der über Raum und Zeit steht und alles in seiner Hand hat. Und das konnten natürlich diese liberalen Theologen, die in Wirklichkeit Materialisten sind, nicht akzeptieren. Echte Prophetie gibt es in ihrem Denken gar nicht. Ein Gott, der über Raum und Zeit steht und das den Menschen mitteilt, das gibt es gar nicht. Und darum sagt sie, das muss eben später geschrieben worden sein, nachdem das bereits geschehen war. Allerdings dann so hingestellt, als wäre es Prophetie. Also nach Ansicht der liberalen Theologie ist die Bibel ein Betrug. Wieso bilden diese Theologen dann immer noch Pfarrer und Pfarrerinnen aus? Und dann sollen diese Pfarrer und Pfarrerinnen auf der Kanzel stehen und dieses Wort predigen, das nach ihrer Ansicht dieser Theologieprofessoren ein Betrug sei. Das ist unglaublich. Also wenn die ehrlich wären, dann würden sie austreten aus der Kirche, würden austreten aus dem Christentum und ganz klar sagen, wir sind Materialisten und wir glauben nichts und wir wissen nichts. Aber so wird die Bibel angegriffen und da sieht man eben auch, das ist, wie kann man das erklären? Das kann man nur so erklären, wie die Bibel sagt, dass der Satan Menschen in die Christenheit infiltrieren wollte, um von innen heraus das Evangelium zu zerstören. Das hat der Apostel Petrus hat ja das sehr deutlich geschrieben, dann im Alter, aus der Todeszelle. Können wir das kurz noch aufschlagen? 2. Petrus 2. Verse 1 und 2. Liest jemand?
Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen.
Also verderbliche Sekten heißt hier verderbliche Irrlehren. Neben einführen werden, weiter.
Indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen. Und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden.
Jawohl. Also wird ganz klar gesagt, so wie es im Volk Israel falsche Propheten gab, so werden innerhalb der Christenheit eben falsche Lehrer kommen, die den Gebieter verleugnen. Also die wirklich Gott angreifen. Und diese liberale Theologie, die sagt, eben die Bibel sei eigentlich eine Fälschung und es gebe gar keine echte Prophetie. Die tun genau das, den Gebieter verleugnen, und durch sie wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Man macht sich keinen Begriff, wie die islamische Welt das beobachtet. Und die holen sich genau die Aussagen der liberalen Theologen und wollen damit das Christentum bekämpfen, um den Islam nach Europa zu bringen. Heute. Und darum ist es eben wichtig, dass man auch so wichtige Grundlagen, wie man die Bibelkritik widerlegt, dass man das auch als Rüstzeug bei sich hat. Und wenn zum Beispiel jemand sagt, ja, aber Jesaja ist doch viel später geschrieben worden. Man sagt, ja, woher weißt du das? Ja, das sagen doch Theologen. Ja, woher wissen die das? Weißt du, wie die drauf gekommen sind? Die haben nicht irgendwelche Handschriften gefunden, wo sie das beweisen konnten, sondern die haben sich gesagt, oh, in Jesaja 44, da ist eine Prophetie über Kores. Das kann ja gar nicht sein, dass das im Voraus vorausgesagt worden ist, also ist es später geschrieben. Das war ihr Argument. Aber das ist doch kein Beweis. Und dann können wir den Spieß drehen und können dann eben zeigen, ja gut, jetzt kann ich dir aber auch erfüllte Prophetie zeigen, die sich erfüllt hat in unserer Zeit. Und da gibt es ja niemand, der sagen würde, ja, Hesekiel 36, das wurde erst nach 1948 geschrieben. Ja? Und dort steht, Vers 24, sagt Gott zu seinem Volk, ich werde euch sammeln aus allen Völkern und euch in euer Land bringen. Und in unserer Zeit sehen wir, wie die Juden aus aller Welt zurückgekehrt sind. Ja gut, ist das geschrieben worden, ist das eine Fälschung, die eben später geschrieben wurde? Nein, ganz offensichtlich nicht. Schluss, echte Prophetie in der Bibel ist möglich. Und darum sind die ganzen Argumente gegen Jesaja ein Nichts. Also man hat Jesaja zersägt, übrigens das Gleiche hat man mit den Propheten wirklich gemacht. In Hebräer 11 und am Schluss unter den Glaubenshelden wird ja gesagt, dass viele wurden gefoltert von alttestamentlichen Zeugen und dann heißt es, wurden zersägt. Und aus der jüdischen Überlieferung wissen wir, dass Jesaja zersägt worden ist, wie das in Hebräer 11 bezeugt wird. Und zwar ist er vor seinen Feinden geflohen, hat sich in einem hohlen Baum versteckt und dieser Baum wurde dann umgesägt. Und so kam Jesaja ums Leben. Und weil die Feinde des Wortes Gottes heute nicht mehr Jesaja zersägen können, haben sie es wenigstens versucht mit seiner Rolle. Ja, das war so ein kleiner Kommentar, weil wir gerade da eben bei dieser Schnittstelle Jesaja 40 angekommen sind. Jetzt gehen wir weiter zu Jesaja 42. Da haben wir wieder eine Prophetie über das erste Kommen des Herrn Jesus. Liest jemand bis und mit Vers 9?
Siehe, mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird den Nationen das Recht kundtun. Er wird nicht schreien und nicht rufen und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Er wird der Wahrheit gemäß das Recht kundtun. Er wird nicht ermatten und nicht niedersinken, bis er das Recht auf der Erde gegründet hat. Und die Inseln werden auf seine Lehre warten. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schuf und sie ausspannte, der die Erde ausbreitete mit ihren Gewächsen, der dem Volk auf ihr den Boden gab, Hauch des Lebens denen, die darauf wandeln. Ich, der Herr, ich habe dich gerufen in Gerechtigkeit und ergriff dich bei der Hand. Und ich werde dich behüten und dich setzen zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen, um blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Ich bin der Herr, das ist mein Name. Und meine Ehre gebe ich keinem anderen. Meinen Ruhm, den geschnitzten Bildern. Das Frühere, siehe, es ist eingetroffen. Und Neues verkündige ich. Ehe es hervorsprost, lasse ich es hören. Ich es euch hören.
Ja, vielleicht noch Vers 10 dazu, bitte.
Singt dem Herrn ein neues Lied, seinen Ruhm vom Ende der Erde. Ihr, die ihr das Meer befahrt und alles, was es erfüllt, ihr Inseln und ihre Bewohner.
Nun wird der Messias hier genannt, mein Knecht. Wir werden nun verschiedene Abschnitte sehen, wo der Messias vorgestellt wird mit diesem Titel Avdi, mein Knecht. Wo ist der nächste Abschnitt, wo wir Jesus Christus als den Knecht Gottes finden in Jesaja? Noch vorher? Kapitel 49, 1 und folgende. Das ist auch ein Abschnitt über den Knecht Gottes. Dann eben 50, welcher Vers? Hat jemand schon gesagt? Jawohl, eigentlich dann schon von Vers 6 weg. Und dann der berühmteste Abschnitt. 52, Vers 13. Die Kapiteleinteilung wurde ja erst viel später hinzugefügt. Das war ja nicht etwas Ursprüngliches. Und meistens sind die Kapiteleinteilungen recht gut. Aber da ist es schade. Eigentlich hätte Kapitel 53 hier beginnen sollen. Denn da beginnt eben dieser Abschnitt über den leidenden Gottesknecht mit Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Und dann werden die Leiden des Christus beschrieben, seine stellvertretenden Leiden für unsere Sünden. Ja, also das wird jetzt ein Thema sein, das so wie ein Refrain in Jesaja immer wieder kommt, der Knecht Gottes. Und hier in Jesaja 42 erfahren wir, Gott sagt, an welchem meine Seele wohlgefallen hat. Jetzt denken wir wieder an das, was wir in der ersten Stunde behandelt haben. Der Herr Jesus kam zu Johannes dem Täufer, dort unten in der Araba, wurde von ihm getauft. Und dann, als er vom Taufwasser heraufkam, öffnete sich der Himmel. Der Heilige Geist kam in der Gestalt wie eine Taube auf ihn und da hörte man eine Bat Kol. Eine Stimme aus dem Himmel. Das ist übrigens in der rabbinischen Literatur ein stehender Begriff, eine Bat Kol, wörtlich eine Tochter der Stimme. Das sind Offenbarungen Gottes aus dem Himmel, die man, seit man keine Propheten mehr hatte, ab Malachi, zu ganz bestimmten Gelegenheiten hat man das erlebt, dass man eine hörbare Stimme aus dem Himmel erlebte. Und darum diese Stimme bei der Taufe, das war im Judentum nicht etwas völlig Fremdes. Als plötzlich die Stimme kam, lesen wir Matthäus 3, Vers 17. Das war ein bekanntes Phänomen. Matthäus 3, Verse 16 und 17, bitte.
Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe.
Jawohl. Und das hat sofort auch für die Menschen den Bezug hergestellt zu Jesaja 42. Nicht wahr? Als Johannes gesagt hat, siehe das Lamm Gottes, dann war für die Menschen klar der Bezug zu dem Knecht Gottes in Jesaja 53. Als sie die Stimme des Vaters hörten, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe, das ist der Bezug zu dem Abschnitt mein Knecht in Jesaja 42. Und dann wird hier geoffenbart, er wird den Nationen das Recht kundtun. Da war also klar, aha, wenn der Messias kommt, wird er nicht nur für Israel kommen, sondern auch für die anderen Völker. Und zwar in der alten Elberfelder gibt es hier noch eine Fußnote, die erklärt eigentlich das Recht hinausbringen zu den Nationen. Das heißt also, durch ihn, den Christus, den Messias, wird das Recht, das göttliche Recht in der Heiligen Schrift, wird zu den Heiden kommen und wird ihre barbarischen Normen verändern. Und dann haben wir gelesen in Vers 6, liest nochmals jemand Vers 6? Also 42,6 bitte.
Ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand. Und ich behüte dich und mache dich im Bund des Volkes zum Licht der Nation.
Jawohl, also nicht nur für Israel, er wird zwar für Israel den neuen Bund gründen. Und darum konnte der Herr Jesus sagen, als er das Abendmahl einsetzt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Der neue Bund soll ja einmal geschlossen werden, mit wem? Mit Israel, ganz wichtig. Viele Leute meinen, der neue Bund werde mit der Gemeinde geschlossen. Aber das steht nirgends in der Bibel. Der neue Bund, nach Jeremia 31,31, wird mit dem zwölfstämmigen Volk Israel geschlossen. Aber eben, der Herr Jesus kam als Messias und er wurde von Gott gesetzt zum Bund des Volkes Israel. Aber nicht nur für Israel sollte er sein, sondern für die Nationen, die übrigen Völker, sollte er zum Licht sein. Zum Licht der Nationen. Und da war also klar, wenn der Messias einmal kommen wird, dann wird die Botschaft zu den heidnischen Völkern ausgehen. Und das Eindrückliche ist, wenn wir die Geschichte zurückblicken, können wir sagen, in den letzten 2000 Jahren ist das geschehen. Die Botschaft von Jesus Christus hat wirklich alle 5 Kontinente erreicht und sogar alle Nationen der Welt. Nicht alle Völker oder alle Stämme, aber alle Nationen. Der Begriff Nation ist ja größer gefasst als Volk. Indien besteht aus vielen Völkern, aber ist eine Nation. Und so sollte also das Evangelium des Messias, die frohe Botschaft des Messias, zu den Völkern ausgehen. Das hat Jesaja da geschrieben, 700 vor Christus. Und wir heute, 2700 Jahre später, können sagen, tatsächlich, und ab Christi Geburt ging diese Botschaft in alle Kontinente, zu allen Nationen. Und wenn wir dazu noch aufschlagen, Kapitel 49, Vers 6 am Schluss, dann wird das Ganze noch mehr auf den Punkt gebracht.
Ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht seist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um ein Heil zu sein, bis an das Ende der Erde.
Ja, der Ausdruck, das Ende der Erde, ist ganz interessant. Wo ist das? Dieser Begriff meint die Endpunkte des Festlandes. Und wenn wir das Land Israel anschauen, am Knotenpunkt der 3 Kontinente, Europa, Asien, Afrika. Wo sind die Enden der Erde? Da kann man sagen, Feuerland. Ja, ganz in Südamerika. Oder Alaska, Kanada, Alaska. Oder Australien bis nach Tasmanien. Ja, und das Evangelium ist wirklich an alle Endpunkte hingekommen. Bis nach Alaska, bis nach Feuerland. Da hat ja damals Thomas Bridges im 19. Jahrhundert, ist als Missionar zu den Feuerländern gegangen, nachdem England überzeugt war, das ist eine Vorstufe der Menschheit. Es war nämlich so, als Charles Darwin seine Weltreise machte, da war auf dem gleichen Schiff waren 2 Exemplare von Feuerländern. Die hatte man schon früher von Feuerland mitgebracht nach England und hat denen eine Ausbildung bezahlt Und dann gingen die mit Charles Darwin, gingen die auf dem Schiff wieder zurück nach Feuerland. Nach kurzer Zeit sind die wieder so rumgesprungen, so wild und barbarisch wie ihre Stammesgenossen. Und dann war ein großer Teil in England überzeugt, die Feuerländer sind eine Vorstufe des Menschen, des modernen Homo sapiens. Und Thomas Bridges, auch ein Engländer, wusste, nein, das sind wirkliche Menschen, die Gott liebt. Der ging zu ihnen, hat die Sprache studiert, hat ein Wörterbuch mit 30.000 Wörtern zusammengestellt. Fantastisch, also die haben nicht, Charles Darwin beschreibt in zwei Briefen, dass das sei das Furchtbares gewesen, diese Schreie, also so etwas Tierisches, wenn man diese Feuerländer gehört hat, so hat er das beschrieben. Und Thomas Bridges analysiert die Sprache, das ist eine hochkomplexe Sprache, 30.000 Wörter da zusammengestellt und die Bibel übersetzt für die Feuerländer. Ja, also diese Botschaft, das Licht der Nationen sollte gehen bis zu den Enden der Erde. Es kam auch bis nach Tasmanien, zu den Ureinwohnern dort. Aber damit wollen wir noch schließen heute. In unserem Abschnitt ist aber ein Teil der Welt speziell im Blickpunkt. Liest noch mal jemand Vers 4. Jawohl. Ist das bei jemand anders verschieden übersetzt? Inseln? Haben alle Inseln? Also auf Hebräisch steht hier das Wort Iyim. Und das ist ein schwieriges Wort, weil wir haben kein Wort auf Deutsch, das dem entspricht. Es bezeichnet nämlich nicht nur Inseln, sondern es bezeichnet die Inseln und die Küstenländer. Und zwar auf der europäischen Seite des Mittelmeeres, von der Türkei bis Spanien. Das ist also ein fixer Begriff in der Bibel nur für dieses Gebiet. Zwei der größten Hebräisten im 19. Jahrhundert, Keil und Delitzsch, die haben einen Kommentar herausgegeben, 10 Bänden, zum ganzen Alten Testament, und die sagen in Band 1, Iyim bedeutet eben die Inseln und Küstenländer des Mittelländischen Meeres von der Türkei bis nach Spanien. Iyim ist effektiv im Alten Testament der Begriff für Europa. Und das ist doch interessant. Da wird also erklärt, der Messias wird sein Werk bis zum Ende ausführen und nicht vorher niedersinken. Und da ist ein Teil der Welt, der ganz besonders hart auf diese Lehre. Die Iyim. Und tatsächlich in der weiteren Geschichte, ich meine, es hätte ja alles ganz anders werden können. Hätte ja Afrika, hätte ja der christianisierte Kontinent werden können ab dem ersten Jahrhundert, denn die Evangelium ging ja sofort nach Afrika. Und es hat in Asien begonnen und wurde in Asien ausgebreitet. Asien hätte ja der christliche Kontinent werden können. Ist aber nicht geschehen. Aber der christliche Kontinent wurde Europa. Und viele Menschen in Europa haben diese Lehre aufgenommen. Und denken wir, als der Apostel Paulus in Apostelgeschichte 16 noch in der Türkei war, hat er einen Traum gehabt, und er sah einen mazedonischen Mann, also aus der Nordprovinz von Griechenland, der ruft, komm herüber zu uns und hilf uns. Und dann hat Paulus beschlossen, wir mit seinen Freunden, wir gehen nach Europa. Ja, sie werden auf seine Lehre harren. Das ist ganz eindrücklich, wie eben dieses Recht der Bibel dann auch Europa verändert hat. Wenn man denkt, wie wild die Barbaren waren. Ich meine jetzt die Germanen, die Helvetier natürlich auch, aber die haben Alkohol aus den Schädeln ihrer Feinde getrunken. Und Julius Caesar beschreibt sie als wirklich ganz wilde Typen. Also gerade die Germanen beschreibt er als spärlich bekleidet. Und die jungen Leute, die machen wilde Spiele. Und das nicht, weil sie irgendetwas dadurch gewinnen, sondern allein um der Ehre willen. So beschreibt der Römer Julius Caesar die Germanen. wenn man denkt, wie das Evangelium diese wilden Völker in Europa verändert hat, dann versteht man, was hier steht in Jesaja 42, 1 am Schluss. Und er wird den Nationen das Recht kundtun oder das Recht hinausbringen zu den Nationen. Aber umso tragischer ist es, was im 20. Jahrhundert geschehen ist, wie Europa als einst wirklich so deutlich christianisierter Kontinent sich ganz bewusst von Christus und seinem Wort verabschiedet hat. Nach 2000 Jahren. Ja, bleiben wir mal hier und fahren dann später an dieser Stelle wieder weiter. Wollen noch beten zusammen. Herr Jesus, wir danken dir für den Reichtum deines Wortes, das uns immer wieder die Augen öffnet für die Pläne Gottes mit dieser Welt. Und im Zentrum finden wir immer wieder dich, den geliebten Sohn des Vaters. Danke, dass du uns die Augen geöffnet hast, um dich zu sehen, voller Gnade und Wahrheit. Die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Herr Jesus, präge uns dadurch und verändere uns dadurch und hilf uns, dass wir mithelfen können, dass dieses Licht des Evangeliums hinausgetragen wird und dass Menschen, die das noch nicht kennen, durch uns erreicht werden können. Wir danken dir dafür. Amen. Amen.